Vis-à-vis.
Ja, schönen guten Tag, Herr Wolkenstein.
Guten Tag.
In Österreich sieht man ja schon seit einiger Zeit Wahlplakate für die Nationalratswahl. Und in aller Munde ist ja ein Rechtsruck. Laut zwei Umfragen von Ende August wird die rechte FPÖ, die man ja am ehesten mit der deutschen AfD vergleichen kann, 27% bekommen. Das wären laut Umfragen so 2-4% mehr als die zweitplatzierte ÖVP, die man mit der CDU vergleichen kann. Also eigentlich eine ähnliche Situation wie in Thüringen. Nun sagen viele Experten, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl tatsächlich Kanzler werden kann. Volkskanzler, wie er sagt. Glauben Sie auch, dass das so kommen kann?
Ja, ich halte das nicht für unwahrscheinlich. Volkskanzler darf er sich ja jetzt nach einem Gerichtsurteil nicht mehr nennen, weil Volkskanzler als Marke jetzt geschützt ist. Aber Spaß beiseite, es ist tatsächlich nicht unwahrscheinlich, dass Kickl Kanzler wird. Die große Frage ist, mit wem wird er koalieren oder vor allem, wer will mit ihm koalieren?
Der Chef der ÖVP, also der aktuelle österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer, der hat ja gesagt, auf keinen Fall gibt es eine Regierung mit der FPÖ unter Kickl, denn Kickl ist ihm zu extrem. Da würde man ja aus deutscher Sicht sagen, dann ist ja eigentlich die Sache klar, die ÖVP wird mit den Sozialdemokraten, mit der SPÖ regieren. Wenn es nicht reicht, dann kommen noch die Grünen hinzu oder die liberalen Neos. Aber die Experten hier in Österreich und auch Sie sind da skeptisch und glauben, dass trotzdem die FPÖ regiert?
Ja, natürlich hängt alles am Ende von den Kräfteverhältnissen ab. Aber intern ist es bei der ÖVP nur mal so, dass die Stimmung eher in die Richtung geht, mit der FPÖ zu koalieren, weil man mit der FPÖ eine größere Überschneidung in den Wählerkohorten erreicht. Die Schwierigkeit ist hier natürlich eine Personalfrage. Würde Nehammer gehen als, sagen wir, Zweitplatzierter, wenn Kickl dann Kanzler wird, und würde jemand anderer aus der ÖVP kommen, der sich zutraut, mit Kickl zu koalieren? Das sind so große offene Fragen. Es gibt genug Leute in der ÖVP, die weiter rechts stehen als Nehammer. Ich sehe momentan aber nicht, welche dieser Persönlichkeiten sich freiwillig melden würde, hier eine Koalition mit Kickl zu begründen. Die Situation sieht natürlich völlig anders aus, wenn Kickl und die FPÖ die Wahl nicht gewinnen, sondern Zweite werden.
Also das wäre dann praktisch das Szenario, dass die FPÖ sagt, okay, Projekt Volkskanzler ist gescheitert, wir ziehen Herbert Kickl zurück und schicken jemanden Gemäßigteren nach vorne, der Nehammer und der ÖVP besser gefällt, und dann werden wir Juniorpartner in der neuen Regierung unter Karl Nehammer.
Ich halte das derzeit für unwahrscheinlich. Herbert Kickl hat die FPÖ elektoral sehr stark gemacht. Er hat sich auch inszeniert als die führende Persönlichkeit dieser Partei. Und es ist sehr schwer vorstellbar, dass er freiwillig das Feld räumt, sozusagen.
Sie haben ja gesagt, dass die ÖVP traditionell der FPÖ näher steht als der SPÖ, als den Sozialdemokraten. Das ist ja dann doch völlig anders als in Deutschland. In Deutschland ist die AfD ja eine Tabupartei. Da will keine andere Partei mit denen koalieren. Warum ist das in Österreich so anders? Warum ist da die FPÖ so salonfähig für die Konservativen?
Zunächst würde ich nicht sagen, dass die ÖVP der FPÖ näher steht als der SPÖ, also der Sozialdemokratischen Partei. Es handelt sich eher um ein strategisches Kalkül. Die Große Koalition ist in Österreich im Großen und Ganzen delegitimiert. Eine Koalition zwischen ÖVP und SPÖ wird als strategisch schlechter Schachzug gesehen. Und dass die FPÖ Regierungsverantwortung übernimmt, gibt es schon lange. Das gab es in den 80er Jahren. Das gab es natürlich unter Wolfgang Schüssel, dem ÖVP-Bundeskanzler, der damals mit Jörg Haider 1999 eine Koalition eingegangen ist. Und das gab es natürlich unter Sebastian Kurz. Viele Menschen finden es einfach nicht anstößig.
Kann man dann auch sagen, dass die Österreicher insgesamt weiter rechts stehen, also so vielleicht wie die Thüringer, aber auf jeden Fall weiter rechts als die Deutschen insgesamt?
Ich denke, der Vergleich zwischen ostdeutschen Ländern und Österreich funktioniert nicht ganz. Man kann auf jeden Fall sagen, dass in Österreich eine Partei wie die FPÖ, obwohl sie ja ursprünglich als VDU aus einem Verband von ehemaligen Nationalsozialisten hervorging, lange nicht dasselbe Stigma hat wie die AfD oder vielleicht auch die NPD in Deutschland. Es hat viel zu tun mit der österreichischen Aufarbeitung der Vergangenheit beziehungsweise der ungenügenden Aufarbeitung der Vergangenheit. Ein Stück hat es auch damit zu tun, dass man eben auf Länderebene und auch auf Bundesebene gemerkt hat, es passiert jetzt auch nichts ganz Dramatisches, wenn diese Partei tatsächlich Verantwortung übernimmt. Das muss man vielleicht auch hinzufügen.
Wie hat denn Herbert Kickl eigentlich die FPÖ verändert? Denn er ist ja schon ein völlig anderer Typ als seine Vorgänger Heinz-Christian Strache oder sein gemäßigterer Mitstreiter Norbert Hofer. Viele sprechen jetzt von der neuen Kickl-FPÖ.
Ja, Kickl ist eine interessante Figur. Er war lange aktiv in der FPÖ, die meiste Zeit im Hintergrund, etwa als Redenschreiber und als Stratege und Ideologe. Kickl hat eine Partei, die zunächst, vor allem unter seinem Vorgänger Heinz-Christian Strache, eher auf dem Kurs war, sich ein bisschen gemäßigter, salonfähiger zu präsentieren, wieder stark ein, wenn man so will, Protestprofil verliehen. Und dieses Protestprofil konnte der Partei nur deshalb geben, weil in der Pandemie, ähnlich wie in Deutschland, eine unglaubliche Polarisierung und auch eine Politisierung gewisser Teile der Gesellschaft stattgefunden hat. Das ist ein eigenartiges, vielleicht ein neues Milieu, das die FPÖ damit auch ansprechen konnte. Denn obwohl Kickl anfangs sogar noch auf Regierungslinie war und für Lockdowns und so weiter eingetreten ist, ist er dann dafür eingetreten, dass es keine Impfpflicht gibt. Er hat in diesem Zusammenhang Verschwörungstheorien bedient, etwa die bekannte Theorie, dass dieses Pferdeentwurmungsmittel gegen Covid hilft. In diesem Sinne, kurz gesagt, steht Herbert Kickl auch für eine Re-Radikalisierung der FPÖ.
Ja, und die FPÖ benutzt ja auch Slogans, die man von der identitären Bewegung kennt, also wie Remigration oder Festung Österreich. Und Kickl hat auch die identitäre Bewegung gelobt als eine NGO, also ist auch sozusagen ähnlich wie bei Teilen der AfD weniger Abgrenzung zu Rechtsextremisten.
Das ist sicher richtig. Das sind Milieus, an die die FPÖ schon seit langem gute Anbindungen hat. Vieles von dem, was Sie beschreiben, muss man auch vor dem Hintergrund einer starken Establishment-Kritik sehen, weil natürlich empört sich jeder, aus meiner Sicht zu Recht, über die identitäre Bewegung. Und wenn man jetzt dagegen sein kann und die vielleicht auch noch rhetorisch salonfähig macht, ist das ja noch ein weiterer verbaler Stachel im Fleisch des Establishments. Es ist eine durchschaubare und alte Strategie.
Wie ähnlich sind sich denn eigentlich FPÖ und AfD oder wer ist extremer? Kann man Kickl mit Höcke vergleichen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob Höcke und Kickl sich so ähneln. Und das hängt damit zusammen, dass Kickl jemand ist, der sehr kalkuliert versucht, transnationale politische Allianzen aufzubauen. Er versucht sich vor allem auch mit dem ungarischen Premierminister Orbán gut zu stellen. Nicht, dass Höcke nicht auch ein guter politischer Stratege ist, wie er sich platziert und seine Nachrichten platziert. Aber er scheint ein viel kleineres Spektrum zu bedienen und auch bedienen zu wollen als Kickl.
Ja, dann frage ich mal zum Abschluss. Jetzt malen wir mal das Szenario an die Wand, dass die FPÖ in Österreich regieren wird. Vielleicht sogar mit Kickl als Kanzler. Was glauben Sie, wie würde das Österreich verändern? So wie Italien, dass es dann so eine rechte Innenpolitik gibt, aber auf EU-Ebene bleibt man noch einigermaßen kooperativ oder eher Richtung Ungarn, dass man sich dann auch regelmäßig mit Brüssel zoffen wird. Was sehen Sie für Österreich in der Zukunft?
Ich sehe keine Orbanisierung als Szenario, aber das hängt vor allem daran, dass Kickl keine 50% oder mehr bekommen würde und auf eine Koalition angewiesen ist. Die ÖVP hat einerseits natürlich Leute in den eigenen Reihen, die sehr konservativ sind, die vielleicht sogar mit manchen der Botschaften sympathisieren, für die die FPÖ steht. Aber sie hat auch viele Personen in den eigenen Reihen, die aus einem christlich-sozialen Milieu kommen, die sehr, wenn man so will, auf Ordnung ausgerichtet sind, sehr proeuropäisch sind. Man darf nicht vergessen, dass christdemokratische Parteien in der Geschichte der Europäischen Union eine zentrale Kraft waren und dementsprechend auch versuchen werden, im Sinne einer staatsmännischen Verantwortung in irgendeiner Weise die FPÖ einzubremsen. Die große Frage, abgesehen von den Machtverhältnissen, scheint dann zu sein, wie aggressiv würde Kickl versuchen, in irgendeiner Weise sich Macht an sich zu reißen, das heißt etwa durch alle möglichen Ministerien. Das wird dann besonders interessant, wenn die FPÖ etwa das Justizministerium oder das Innenministerium für sich beanspruchen könnte. Ich sehe nicht jetzt grundlegendes Bedrohungspotenzial im Sinne von Österreich driftet in den Autoritarismus ab, aber man muss genau hinsehen und dieses genaue Hinsehen, das sollte auf jeden Fall die Koalitionspartei machen.
Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat ja gesagt, er würde Kickl nicht als Kanzler angeloben. Also können sich die Österreicher darauf verlassen, der Bundespräsident wird ihn schon stoppen?
Es ist möglich und es ist auch kein Rechtsbruch. Van der Bellen kann tatsächlich Kickl nicht angeloben und damit einer alternativen Regierungskonstellation Tür und Tür öffnen. Also meine Vermutung ist, dass Van der Bellen diesen Schritt nicht tätigen würde. Das ist ein sehr riskanter Schritt. Die Verfassungskonvention in Österreich ist derart, dass der Bundespräsident immer alle angelobt. Es gab auch noch keinen Verstoß gegen diese Konvention. Das heißt, Van der Bellen würde mit der Verfassungskonvention brechen. Natürlich würde er sich der Kritik aussetzen, antidemokratisch zu handeln. Das würde der FPÖ sehr in die Hände spielen. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger letzter Faktor, er würde selbst Verantwortung für die Regierungsbildung übernehmen müssen. Also auch da nochmal eine stärker aktivistische Rolle, ähnlich des französischen Präsidenten in Relation zum Premierminister, einnehmen. Und das würde sehr gegen die Art und Weise gehen, wie Van der Bellen das Präsidentenamt bisher ausgelegt hat.
Ja, Herr Wolkenstein, dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.